Guten Morgen. Danke, lieber Gott, ist auch das Stichwort, was ich euch noch vorab zu erzählen habe. Weil vorhin, ich bin so ungefähr um 8 zu Hause losgelaufen, war schon so eine Stunde unterwegs, fahre in den Harburger Bergen, da die A7, so bergauf, was ja selten geschieht hier in Norddeutschland, dass man mal so eine Steigung hat. Und ich bin so in der zweiten Spur, neben mir lauter Lastwagen. Und auf einmal geht der Motor aus, alle Kontrolllampen an und da steht Motorstörung oder Motorstörung stand da. Ich denke, oh, was ist jetzt los? Irgendwie versucht er an den Lastwagen vorbeizukommen, auf dem Standstreifen. Ja, ich war zwar allein im Auto, aber doch nicht allein, weil der Erste, der mir natürlich einfällt, ist der liebe Gott, die mich gesagt hat, ich will doch jetzt nach Lüneburg. Wie soll das so funktionieren? Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier Bescheid sagen soll, wenn ich nicht ankomme. Ja, im Moment da gestanden im Gebet. Hat es dann wieder versucht und ja, dann wurde das wieder angesprungen und ich habe es bis hierher geschafft. Es war irgendwie ein bisschen langsamer gefahren, als er könnte, aber ja, danke, lieber Gott, ich bin da. Frui Deo, genieße Gott heißt das und so ist die Predigt überschrieben und die habe ich ausgewählt, weil unser Bibelgespräch gleich anschließend ja zum Thema hat, Jesus der Ruhespender und ich denke darauf, bereitet uns das gut vor. Den Kerngedanken habe ich so zusammengefasst. Gott liebt es, wenn wir seine Nähe suchen. Dafür brauchen wir keinen besonderen Grund und wir müssen dafür auch nichts leisten. Wir dürfen einfach so zu ihm kommen und uns an seiner Gegenwart erfreuen und dort Ruhe finden. Gott zu genießen, das schenkt uns so einen tieferen inneren Frieden, der selbst dann bestehen bleibt, wenn alles andere um uns herum gerade den Bach heruntergeht. Schlagt mit mir gerne eure Bibel auf in Apostelgeschichte und dort Kapitel 17 und dort wollen wir mal den Vers 27 und auch noch ein Stück von Vers 28 lesen. Apostelgeschichte 17. Vers 27 und den ersten Teil von 28. Da heißt es, mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Was wird in diesem Text darüber ausgesagt, was Gott wichtig ist? Alles, was Gott hier auf dieser Erde getan hat und tut, macht er, damit wir uns für ihn interessieren. Weil er möchte, dass wir uns auf die Suche machen, auf die Suche nach ihm und er möchte sich auch finden lassen. Er möchte in Kontakt mit uns kommen und er möchte, dass wir mit ihm leben. Er möchte auch, dass wir uns von seiner Gegenwart durchdringen lassen und dass wir diese auch genießen können. Von Anfang an war das seine Absicht mit den Menschen, dass wir seine Gegenwart spüren, uns darin wohlfühlen und Ruhe finden, dass wir gerne mit ihm Zeit verbringen, dass wir uns an seiner Schöpfung erfreuen. Seine Gegenwart ist das Größte und Wichtigste, was wir in unserem Leben überhaupt finden können. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder diese Sehnsucht in sich hat und ja, mal mehr und mal weniger spürt, weil uns Gott einfach so geschaffen hat und weil es am Anfang ganz selbstverständlich so gewesen ist, noch vor dem Sündenfall. Aber dann durch den Sündenfall ist ein Riss entstanden, ein Riss in der Menschheitsgeschichte. Dadurch haben wir uns eigenmächtig von Gott entfernt und dadurch haben wir unser eigentliches Zuhause verloren. Und dieses Vakuum ist uns ja mal mehr und mal weniger bewusst. Bei manchem ist diese Sehnsucht, dieses Bewusstsein unter einem Berg aus Stress, aus Zeitnot, aus Alltagsanforderungen verschüttet. Dadurch wird dieses Gefühl übertönt und betäubt. Aber wenn wir mal konzentriert in uns hineinhorchen, dann werden wir diese Sehnsucht finden. Und wenn wir dem Raum geben, dann wird uns das zu Gott führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, dass du Gott genießen sollst oder kannst. Vielleicht denkst du im ersten Moment, dass ich das nicht gehört habe. Da macht sich vielleicht so ein Pflichtbewusstsein in dir bemerkbar, das dir vermittelt, genießen, ja, das klingt irgendwie so nach unterlassenen Pflichten und das kann doch nicht richtig sein. Schauen wir doch mal darauf, wie Gott es selbst macht, wie er es uns vormacht, uns zum Vorbild. Geht er immer nur seiner Pflicht nach oder genießt er auch mal? Da hilft uns ein Blick ganz weit vorne in die Bibel, in die Schöpfungsgeschichte. Was wird uns da über Gott berichtet am Ende jedes einzelnen Tages? Also nicht nur am Sabbat, sondern an jedem einzelnen Tag wird uns berichtet, Gott sah es an und freute sich, denn es gefiel ihm. Gott hat also nicht nur am siebten Tag geruht, sondern an jedem Tag hat er innegehalten und sich an dem erfreut, was er gemacht hat. So viel Zeit muss sein. Und den Menschen hat er in den Garten Eden gesetzt. Weißt du eigentlich, was Eden heißt? In der Bibel lohnt es sich immer danach zu fragen, welche Bedeutung so Namen oder Bezeichnungen haben, denn die sind stets sehr vielsagend. Für Eden gibt es mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Die, die hier jetzt am besten passt, finde ich sehr treffend, nämlich Heimat der Freude. Da, wo Gott den Menschen hinstellt, da ist die Freude zu Hause. Die Pflicht und im Schweiße seines Angesichts, das kam erst nach dem Sündenfall. Das haben wir uns also selbst eingebrockt. Gottes Absicht ist es, uns ein Zuhause zu schenken, ein Zuhause der Freude. Und dorthin will er uns wieder zurückführen. Nicht erst später, sondern einen Vorgeschmack darauf hat er auch für unser Leben vor. Wenn wir ihn lassen, sind wir nun selbst sein Garten, in dem er wohnt und uns bebaut, damit wir wieder so werden, wie wir ursprünglich mal gedacht waren. Und damit andere in uns und an uns sehen, wie gut es Gott mit uns meint. Bei der Gegenüberstellung von Pflichtbewusstsein auf der einen Seite und Gottes Gegenwart genießen auf der anderen Seite, da fällt mir natürlich die Geschichte von Maria und Martha ein. Da trifft beides ja knallhart aufeinander. Und was sagt Jesus dazu? Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und gibst dir so viel Mühe. Nur eines ist aber wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Was hat Maria gemacht? Maria hat einfach nur die Gegenwart Jesu gesucht und diese genossen, seine Nähe. Und Jesus sagt, dass sie es richtig gemacht hat. Er nennt es sogar den besseren Teil. Gegenwart ist ein schönes Wort. Es hat sogar einen christlichen Hintergrund und leitet sich ab von der Gegenüberwartende. Es ist Gott, der da gegenüber wartet, auf dich wartet. Es bedeutet ihm viel Zeit mit dir zu verbringen. Vielleicht war es unausgesprochen auch das, was Jesus Martha sagen wollte. Martha, ich habe gegenüber auf dich gewartet. Ich habe dich vermisst in unserer Runde. Ich dachte, wir genießen hier gemeinsame Zeit und du warst so am Machen und am Tun. Glaubst du etwa, ich bin gekommen, um dir zur Last zu fallen? Du warst so beschäftigt und ich habe dich wirklich vermisst. An anderer Stelle, in Johannes 15, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und weiter, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Wenn ihr euch dieses Bild mal vorstellt, was ist das? Ist das ein Arbeitsauftrag oder ist das ein Bild für Nähe? Was muss denn eine Rebe tun, um Frucht zu bringen? Muss sie sich anstrengen? Muss sie die Frucht so irgendwie auf sich herauspressen? Nein, sie muss einfach nur dranbleiben und dann bekommt sie die Kraft und die Frucht wird wachsen. Wenn Jesus das anders sehen würde, dann hätte er auch sagen können, ich bin das Reck und ihr seid die Turner. Oder ich bin das Laufrad und ihr seid die Hamster. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wir gehören zusammen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibt in meiner Nähe und es wird Frucht wachsen. Vieles in deinem Leben beruht auf Leistung, aber nicht die Beziehung zu ihm. Eine wichtige Botschaft des Glaubens ist, dass es überhaupt nicht um deine Anstrengungen geht, sondern um seine. Es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht, damit du bei deinem Gott zur Ruhe kommen kannst. Es ist kaum zu glauben, wie schwer wir uns oft damit tun, das anzunehmen. Doch Jesus hat schon alles getan. Wenn du daran zweifelst, dass Jesus schon alles getan hat, dann mach doch mal bitte einen Vorschlag, was Gott noch tun könnte oder müsste, damit du das glauben kannst, damit du dir endlich sicher sein kannst, dass es nicht auf deine Anstrengung und auf deine Leistung ankommt. Fest steht, er will dir deine Last nehmen, auch die Last frommer Produktivität. Hör auf damit, alles richtig machen zu wollen. Genieß doch Gott einfach mal. Das erinnert mich an ein kleines Buch von, ich weiß gar nicht, wie er sich ausspricht, Nicholas Allen vielleicht. Das heißt, Jesus nimmt frei. Und das ist eine ausgedachte Geschichte. In dieser ausgedachten Geschichte, da wachte Jesus eines Morgens auf und fühlte sich völlig erschöpft von diesem vielen Gutes tun. Erst versuchte er noch weiter, seinen Aufgaben nachzukommen, aber merkte, irgendwie gelingt das nicht so gut wie sonst. Deshalb ging er erst ein bisschen spazieren und dabei entdeckte er Blumen am Wegesrand und Vögel, die Körner vom Weg aufpickten. Und die beobachtete er eine ganze Weile. Dann schlug er ein paar Purzelbäume, er ging zum Fluss und schwamm dort und dann legte er sich so angelehnt an einen Baum in den Schatten und döste ein bisschen. Und dabei ist er eingeschlafen. Und aufgeweckt wurde er von einem IA und als er die Augen aufmachte, sah er ein großes, graues Eselsgesicht vor sich. Der stand ganz nah vor ihm und sah Jesus auffordernd an und so setzte sich Jesus auf den Rücken des Esels und los ging ein wilder Ritt quer durch die Wüste. Und danach, als dieser Ritt beendet war, da dämmerte es schon. Und Jesus hatte ein schlechtes Gewissen, weil er nur an sich gedacht hatte an diesem Tag und niemandem geholfen hatte. Und so ging er zu Gott, um sich mit ihm auszutauschen. Und dieser lächelte ihn freundlich an und zeigte ihm, dass dort, wo er diese Vögel beobachtet hatte, wie die Körner vom Boden aufpickten, dass da eine Katze im Gebüsch gesessen hatte. Und die wollte sich eigentlich einen Vogel schnappen, aber weil Jesus da stand, konnte das nicht passieren und so waren die Vögel geschützt. Und Gott zeigte auch, dass dort, wo Jesus Purzelbäume geschlagen hatte, Wasserquellen entstanden waren. Und dort, wo er geschwommen war, große Fischschwärme waren und die Fische an diesem Tag einen richtig guten Fang machen konnten. Und alle denen die beiden, also als er ritt mit dem Esel begegnet waren, ja, die haben sich gefreut, weil das so lustig aussah. Und dort, wo er im Schatten gedöst hatte, da wuchsen die tollsten Früchte an den Bäumen. Daher sagte Gott zu Jesus, nur wenn du selbst froh bist, kannst du andere froh machen. Damit war Jesus sehr zufrieden, ging zu seinen 12 Freunden und verbrachte mit ihnen einen schönen, entspannten Abend. Soweit ein Ausschnitt aus dieser Geschichte. Wie hatte ich noch davor gesagt? Ich hatte gesagt, er will dir deine Last nehmen. Auch die Last frommer Produktivität. Hör auf damit, alles richtig machen zu wollen. Genieße doch Gott einfach mal. Von ihm sind wir zur Freiheit berufen. Und das, wie uns die Bibel ausdrücklich sagt, durch Gnade. Also nicht durch eigene moralische Anstrengung und Leistung, nicht durch Höchstleistung, nicht durch Verpflichtungen, sondern alles ist geschenkt. Das ist die Botschaft, die so schön und ungewöhnlich ist, dass die Menschen sie gar nicht richtig kapieren und gar nicht richtig fassen können. Sie sind zwar aus Ägypten herausgekommen, aber Ägypten nicht aus ihnen, das steckt da immer noch tief drin. Weil sie glauben, das kann doch nicht wahr sein. Etwas, was so kostbar und so schön und so wunderbar ist, das kann doch nicht einfach kostenlos sein. Das muss doch irgendwie verdient und erarbeitet werden, so wie wir in Ägypten ja auch für unser Essen geschuftet haben. Aber bei Gott ist es gerade umgekehrt. Was von Gott kommt, ist immer kostenlos und kann nicht verdient werden. Was für eine große Entspannung, was für ein himmlischer Frieden, was für eine Ruhe darin liegt, was für eine herrliche Freiheit. Evangelium heißt frohe Botschaft oder Botschaft der Freude. Wenn wir aber nur pflichtbewusst und nüchtern herumlaufen, dann verkörpern wir das nicht. Dann wirken wir irgendwie freudlos, dann färbt das nicht ab von uns. Wie passt das zu einer Botschaft der Freude? Wie ansteckend ist es, wenn wir die Freude verbergen, wenn wir das verbergen, wofür uns Gott eigentlich geschaffen hat? Stell dir vor, ein Kollege animiert dich, mal wieder mit deinem Partner ein Wochenende in Venedig zu verbringen. Dazu war der Kinder wegen oder manch andere Anforderung schon lange keine Gelegenheit mehr, so unbeschwert Zeit zu zweit miteinander zu verbringen. Wenn du das jetzt deinem Partner vorschlägst und der dich fragt, ja, wie kommst du denn jetzt plötzlich darauf? Und wenn du dann sagst, ja, das muss wohl mal wieder sein. Mein Kollege meint auch, dass das mal wieder dran wäre. Dann klingt das so schrecklich nach so einem Pflichtbewusstsein, das irgendwie erfüllt werden soll, dass der Funke mutmaßlich auf deinen Partner nicht überspringen wird. Wie anders wäre es, wenn dein Partner deutlich spüren könnte, wie gern du mit ihm Zeit verbringen möchtest und wie sehr du dich darüber freust, wenn dazu Gelegenheit ist. Dann müsste es noch nicht mal Venedig sein. Dann ist der Schauplatz sowas egal. Das kann irgendwie eine Pommesbude sein oder irgendwie eine Pension in Castrop-Rauxel. Ganz egal. Hauptsache, ihr beide seid zusammen. Und so ist es auch mit Gott. Du bist ihm immer willkommen. Zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ob du fröhlich bist oder traurig. Ob du wütend bist oder entspannt. Ob du gerade frisch gebadet hast oder verschwitzt vom Sport kommst. Ob gerade alles Paletti ist oder ob dir die Sorgen über den Kopf wachsen. Wenn du mit ihm Zeit zu zweit verbringen möchtest, ist er für dich da und freut sich darüber. Und dabei schaut auch nicht auf die Uhr, so nach dem Motto, da sind ja noch so viele andere, der nächste bitte oder wie auch immer. Er hat alle Zeit der Welt und die widmet er dir, wenn du das möchtest. Du kannst allem entfliehen, was dich nervt, was dich belastet oder was dich bedrängt. Spring und du landest in seinen Armen. Er fängt dich auf, das ist ganz sicher. Das ist etwas, das du erfassen sollst oder noch besser, was dich erfassen soll. Er hält dich und dein Leben in seinen Händen. Genieße das. Du kannst auch ganz ohne Absicht zu ihm kommen. Es ist sogar gut, wenn du auch mal ohne Absicht zu ihm kommst. Wie findest du das, wenn irgendwer, ein Freund oder so, immer nur zu dir kommt, wenn du was von ihm möchtest? Fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Das ist auf Dauer nicht wirklich befriedigend. Irgendwann fühlst du dich ausgenutzt, wenn das so ist. Ne? Wenn jemand immer nur mit einer Absicht, immer nur mit irgendwie einem Wunsch, irgendwas, was du tun sollst, auf dich zukommst. Das ist irgendwie eine schräge Beziehung. Oft entstehen die schönsten Begegnungen ungeplant. Man sagt auch, wer ein Gespräch vorbereitet, der verhindert es. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich auf ein Gespräch mit Gott nicht auch mal vorbereiten sollst, aber es ist keine Bedingung dafür. Was ich sagen will, ist, dass es nicht immer so sein muss. Fühl dich frei, zu ihm zu gehen, egal ob du gerade vorbereitet bist oder nicht. Dann hast du mich richtig verstanden. Sonst stehst du dir womöglich selber im Weg, weil du irgendwie denkst, ich bin noch nicht vorbereitet, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, das ist nicht der richtige Ort, wie auch immer. Wenn du so denkst, wäre das Resultat, dass du immer weniger und weniger Kontakt mit Gott haben wirst. Und das ist eindeutig die falsche Richtung. Er fordert dich auf, egal was ist, komm, ich freue mich darüber. Denn es gibt ausschließlich geeignete Momente, zu Gott zu kommen, in Verbindung mit ihm zu treten. Und wenn du mal das Gefühl hast, dass es anders wäre, dann mach dir bitte das bewusst, Gott möchte an jedem Moment in deinem Leben teilhaben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, tut er doch, er sieht doch alles, er ist doch allgegenwärtig, allwissend, warum soll ich jetzt auf ihn zugehen und ihm von meinem Tag erzählen? Ich glaube, dass seine Antwort lauten würde, weil ich viel lieber von dir selber höre, wie du empfindest. Mir ist das Subjektive, was du mir zu erzählen hast, viel wichtiger als das, was ich objektiv beobachte. Die letzten Sommerabende, die schönen Momente mit dem oder der Liebsten, die Zeit, in der man einfach nur da sitzt und die Gedanken schweifen lässt. Nicht, um dadurch wieder fit zu werden für den nächsten Tag, für die Anforderungen der Woche und die neuen Aufgaben, sondern völlig absichtslos, zweckfrei, einfach nur so. Wenn du das kennst, diese Art des Genießens, so wünscht sich das Gott mit dir. Es hat ganz viel mit ihm zu tun. Frui Deo, non uti Deo. Das heißt, Gott zu genießen, ihn aber nicht zu gebrauchen. Einfach an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben. Dieser Satz erinnert uns daran, worin all unser Genießen des Lebens seine Wurzel hat. Nämlich daran, dass wir unser Leben als ein unglaubliches Geschenk aus seiner Hand begreifen dürfen. Ein wunderbares Geschenk, das es zu genießen und zu schützen gilt. Das steht uns allen offen, wenn wir mal still sind, wenn wir da sind, bei uns sind und in Gottes Nähe. Dann wird deine Seele von Freude durchkitzelt. Dann genießt du Gott. Dann lässt du dich von Gott lieben und so blüht seine Liebe in dir neu auf. Und die Bibel ist voll davon, dass es uns so ergehen soll, dass es uns gut gehen soll, dass wir uns freuen sollen. Hier mal eine kleine Auswahl. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude an Gott ist unsere Stärke. Was ist unsere Stärke? Die Freude an Gott. Psalm 16, Vers 11, gerichtet an Gott. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude niemals auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Was kommt aus Gottes Hand? Ewiges Glück. Johannes 10, Vers 10, Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben, und zwar ein gutes, volles, glückliches Leben. Philipper 3, Vers 1, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Und Philipper 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und da ist sie wieder, diese Verbindung, dass ihr mit Gott verbunden seid, hieß es eben. Mit dem Herrn verbunden, das ist so wichtig, in seiner Gegenwart zu sein und diese zu genießen. Isaac Newton hat gesagt und damit empfohlen, dass wir das Evangelium nicht lesen sollen wie so ein Notar, der irgendwie ein Testament zu verlesen hat. Weil so ein Notar, der macht das ganz sachlich, der liest das einfach vor, rational, was da jetzt alles bestimmt wird, wer da was bekommen soll. Sondern wir sollen es lesen wie der rechtmäßige Erbe, dass wir ganz begeistert sind von dem, was uns da alles zugedacht ist und bei jedem Satz voller Freude und Jubel sagen und erkennen, das ist für mich, das alles ist für mich, freut euch mit mir und erbt auch, dann ist unsere gemeinsame Freude willkommen. Denn geteilte Freude ist ja bekanntlich doppelte Freude. Und wie schade, wenn der Freude was im Wege steht, ja womöglich mal wieder wir selbst. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, da möchte sich der ältere Bruder nicht freuen, dass der jüngere wieder da ist. Obwohl der Vater ihn auffordert, sich mit ihm zu freuen, kommt er dem nicht nach, sondern bleibt lieber in seiner Schmollecke. Noch nicht mal das Mastkalb kann ihn locken und so bringt er sich um jeden Genuss. Und noch schlimmer als das, er beschämt auch noch seinen Vater mit diesem Verhalten. Und in Lukas 15 sind ja noch viel mehr Gleichnisse zu finden, wo etwas verloren und wiedergefunden ist. Und immer geht es um die Freude. Freut euch mit mir. Immer ist das Wiederfinden mit der Aufforderung verknüpft, mit den Nachbarn oder wem auch immer das zugerufen wird. Freut euch mit mir, ich habe es wiedergefunden, was verloren war. Und übrigens, der jüngere Sohn wollte mit Pflicht sein Fehlverhalten wieder gut machen. Als Tagelöhner wollte er arbeiten, aber der Vater hatte etwas Besseres für ihn. In dem Sohn hatte sich wieder dieses Ägypten ausgebreitet, aber der Vater nimmt ihm das und schenkt stattdessen Freude und Freiheit. Ein anderer Gedanke, Gott hat so viele schöne Dinge geschaffen und ich frage mich, wie muss er sich fühlen, wenn wir denen so wenig Beachtung schenken, wenn wir da so achtlos vorbeigehen. Auch hier besteht die Gefahr einer Entfremdung. Wie muss er sich denn fühlen, wenn wir achtlos daran vorbeigehen, wenn wir den ganzen Tag nur vor irgendwelchen Bildschirmen hocken und gar nichts mehr mitbekommen von der Natur, dann geht das auch gegen unsere eigene Natur und damit letztendlich auch gegen unseren Schöpfer. dann fehlt uns das natürliche Umfeld und uns fehlt auch der Genuss daraus, was Gott dort alles hineingelegt hat. Gott ist jemand, der mit uns Wege gehen möchte. Diese ganz normalen Wege. So oft in den Situationen des Lebens schreien Leute zu Gott, hol mich hier raus. Und Gott sagt, bring mich lieber da rein. Ich will, dass du da bist an dieser Stelle, da auf diesem Weg. Bring mich da rein, damit wir zusammen etwas bewegen können. Dadurch, dass Gott immer mit dir geht, ist dort, wo du hingehst, automatisch Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes, das besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Ziemlich attraktiv, oder? So wirst du dann auch ansteckend und du zeigst anderen, wie man Gott genießen kann. Wenn man einen Rosengarten besucht, dann haftet einem hinterher so ein leichter Geruch von Rosen an. In der Gemeinde, da sind wir, da seid ihr die Rosen. Und wer bei uns zu Besuch kommt, wer hier einen Gottesdienst besucht, der soll auch so ein bisschen Duft mitnehmen in die Welt, dass es anderen auffällt, wo er gewesen ist. Ich wünsche mir, dass es hier so ist. Gott sieht dich an wie eine Blume. Und er möchte dir viel schenken. Zum Beispiel einen Ort der Zuflucht. Das wird in Psalm 57 so schön ausgedrückt. Da wendet sich der Psalmschreiber an Gott und sagt, bei dir suche ich Zuflucht. Bei dir bin ich geborgen wie ein Küken, das sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, bis das Unwetter vorbeigezogen ist. Ne, sowas könnten wir gerade bei dem Wetter draußen ganz gut gebrauchen, dass wir diesen Ort der Zuflucht nutzen. Unwetter wird es auch in deinem Leben weiterhin geben. Gott verspricht keine Verschonung von Krisen, aber diesen Ort der Geborgenheit. Ernst Ferstl hat gesagt, ein erfülltes Leben ist keine Folge der Erfüllung aller Wünsche, sondern es ist die Frucht eines mit Liebe erfüllten Herzens. Das ist ein weiteres Geschenk, ein mit Liebe erfülltes Herz, das übertrifft alle materiellen Wünsche. Im Psalm 85, Vers 11 heißt es, Liebe und Wahrheit haben sich verbündet, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Stell dir das mal bildlich vor, ein schönes Bild in der Bibel. Und der letzte Bibelvers, Johannes 1, Verse 16 und 17. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber durch Jesus Christus schenkt er uns seine vergebende Liebe und Treue. Die Forderungen, von denen eben die Rede war, die ich als Aufforderungen verstehe, sind durch vergebene Liebe und Treue abgelöst. Merkst du, wie viel diese Texte mit dir zu tun haben? Was in der Bibel steht, steht ja nicht vorrangig da, weil es irgendwann mal passiert ist und jetzt nun einfach berichtet werden soll und wir davon erfahren sollen, wie das damals war, sondern es steht da, damit das auch heute in deinem Leben mit dir Tag und Tag passiert, damit es sich in deinem Leben auswirkt und damit auch fortsetzt. Und das tut es. Das tut es, wenn du dich diesem herrlichen Gott öffnest. Wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich ihn in mein Leben lasse, wenn ich ihn genieße und das, was er mit mir vorhat, wenn ich dem Raum gebe, mein großer Wunsch ist, dass das genau passiert und eintritt. Dass genau das passiert und eintritt, was Gott mit mir geplant hat. Was kann mir Besseres passieren, als wenn das passiert, was Gott mit mir vorhat? Er hat nur gute Absichten. Schon im Alten Testament verwendete Gott diesen Begriff für dieses göttliche Glück, von dem auch eben die Rede war, nämlich dieses Shalom. Und er sagt, das ist das, was ich dir schenken möchte. Das ist Lebensniveau, das auch ohne Geld funktioniert. Das ist Liebe, die auch ohne Bedingungen wertvoll ist und stark. Shalom, das ist Frieden und meint eine tiefe Befriedigung, tiefes inneres Glück. Da kann alles den Bach um dich herum runtergehen. Aber dieses Glück bleibt. Wende dich Gott zu, genieße seine Gegenwart und göttliches Glück, seinen Frieden und seine himmlische Ruhe, werden sich in deinem Leben ausbreiten. Shabbat Shalom. Amen.